Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei unserer Quellenanalyse wieder dabei bist. Hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum alte Texte oft so, unglaublich extrem klingen?
Ja, das ist eine super Frage, weil, wenn man das heute liest, denkt man echt manchmal, was ist denn da los?
Absolut. Ich meine, wir reden hier von antiken Aufforderungen, sich buchstäblich ein Auge auszureißen oder jemandem, der dich gerade geschlagen hat, auch noch die andere Wange hinzuhalten.
Richtig, ja.
Wenn wir diese Sätze durch unseren modernen Filter jagen, klingt das weniger nach, sagen wir mal, tiefgründiger Lebensweisheit. Das klingt sehr viel mehr nach absolutem Wahnsinn oder so einer richtig gefährlichen Selbstaufgabe.
Genau. Und wenn man diese antiken Worte völlig losgelöst von ihrem kulturellen Sauerstoff betrachtet, dann wirken sie tatsächlich wie das exakte Gegenteil von gesundem Menschenverstand.
Mhm, total.
Genau aus diesem Grund nehmen wir heute eine Vorlesung von Dr. Craig Keener über die Bergpredigt Schicht für Schicht auseinander. Speziell schauen wir uns die Kapitel 5 und 6 des Matthäusevangeliums an.
Und nur um das klarzustellen, wir betrachten diese Quellen heute nicht als irgendein starres religiöses Regelwerk, das man einfach so blind abhaken muss, oder?
Nein, überhaupt nicht. Wir lesen sie vielmehr als eine historische Masterclass. Eine Masterclass über Rhetorik, über die eher dunklen Seiten der menschlichen Natur und über eine Ethik, die so radikal ist, dass sie unsere heutigen moralischen Reflexe wirklich massiv herausfordert.
Okay, lass uns das mal aufdröseln und direkt in diese Schocktaktik eintauchen. Denn die Quellen werfen uns ja quasi sofort ins kalte Wasser.
Oh ja, das tun sie.
Da wird gesagt, wer eine Frau auch nur begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen bereits Ehebruch begangen. Mich erinnert das ehrlich gesagt total an die Mechanik von so modernen Clickbait-Überschriften im Internet.
Ja, das ist ein super Vergleich.
Oder an so überdimensionale, leuchtende Warnschilder, weißt du? Sie sind in erster Linie dazu da, Aufmerksamkeit zu erzwingen, indem sie völlig überziehen.
Mhm.
Denn niemand nimmt das doch wörtlich, oder? Wenn doch, hätten wir eine Gesellschaft voller blinder Menschen.
Genau, niemand sollte das wörtlich nehmen. Es ist das klassische rhetorische Stilmodell der Hyperbel.
Ah, okay. Also eine bewusste Übertreibung.
Ganz genau. Eine maßlose, bewusste Übertreibung, um den eigentlichen Kern einer Wahrheit unmissverständlich und unvergesslich zu machen. Aber die Quellen zeigen auch, dass diese rhetorische Strategie damals, dass sie echte physische Risiken barg, wenn man diesen literarischen Code nicht kannte.
Okay, wie meinst du das? Hat das wirklich jemand wörtlich genommen?
Ja. China nennt hier das historische Beispiel von Origenes. Das war ein sehr einflussreicher früher Kirchenführer. Und der hat diese Passagen in seiner Jugend derart wörtlich verstanden, dass er sich tatsächlich selbst kastrierte.
Warte, was? Er hat sich wirklich selbst?
Ja. Um jeglicher Versuchung aus dem Weg zu gehen, hat er das buchstäblich umgesetzt.
Wahnsinn! Das zeigt ja echt eindrücklich, wie gefährlich es ist, so eine antike, hochgradig symbolische Rhetorik mit unserem heutigen buchstäblichen Verständnis zu lesen.
Total. Die Metapher wurde von ihm völlig missverstanden und in eine physische Realität übersetzt, die so einfach nie beabsichtigt war.
Und wie fanden die anderen das damals? Das kann doch nicht gut angekommen sein.
Überhaupt nicht. Die Reaktion der damaligen Kirchenleitung belegt das auch eindeutig. Sie verurteilten seine Tat scharf und waren absolut entsetzt.
Gut, das beruhigt mich jetzt ein bisschen.
Ja, die ursprünglichen Zuhörer dieser Texte wussten genau, dass hier nicht von buchstäblicher Selbstverstümmelung gesprochen wurde. Keener nutzt da eine gute, moderne Entsprechung.
Die da wäre?
Wenn dein Computer dich heute systematisch in Versuchung führt, destruktive Dinge zu tun, dann zieh den Stecker und kappe die Verbindung.
Ah, okay, das macht absolut Sinn.
Es geht um die unbedingte Entschlossenheit, so destruktive psychologische Muster zu stoppen. Es geht nicht um die Zerstörung des eigenen Körpers.
Verstehe. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, destruktive Muster zu durchbrechen, das führt uns unweigerlich zu einer anderen extremen Aussage in diesem Text.
Ja, da kommt einiges.
Nämlich die Behauptung, dass Scheidung und Wiederheirat im Grunde Ehebruch seien. Also auf den ersten Blick wirkt das wie ein unbarmherziges, erdrückendes Gesetz, das Menschen in toxischen Situationen einfach gefangen hält.
Das stimmt. So wirkt das für uns heute schnell. Aber um die tatsächliche Stoßrichtung dieser Aussage zu entschlüsseln, müssen wir uns die juristische und soziale Realität der Antike mal genauer ansehen. Quasi sezieren.
Okay, lass hören. Was war da los?
In den damaligen rabbinischen Debatten gab es vor allem zwei dominante theologische Schulen, die sich massiv bekämpften. Auf der einen Seite die Schule von Schamai. Diese legte die alten Gesetze sehr eng aus und erlaubte eine Scheidung ausschließlich im Falle von sexueller Untreue.
Okay, das klingt streng, aber irgendwie nachvollziehbar für die Zeit. Und die andere Seite?
Auf der anderen Seite stand die Schule von Hillel. Diese fasste die Scheidungsgründe so absurd weit, dass ein Mann sich völlig legal von seiner Frau trennen konnte, wenn sie beispielsweise, und das ist jetzt kein Witz, das Essen anbrennen ließ.
Bitte, wegen verbrannten Toast konnte man sich scheiden lassen.
Ja, exakt. Historiker wie Josephus und der Philosoph Philo belegen beide, dass Scheidungen aus den nichtigsten Gründen absolute gängige Praxis waren.
Wow, okay. Aber das Verbrennen von Toast als rechtlich bindender Scheidungsgrund in einer ohnehin schon extrem patriarchalen Gesellschaft, das bedeutet ja faktisch, dass die Frau komplett rechtlos war.
Ganz genau.
Sie befand sich dann ja in einer permanenten, lebenslangen Bewährungsprobe, völlig abhängig von der flüchtigen Laune ihres Ehemannes.
Richtig. Und das ändert die Perspektive komplett. Der historische Kontext verwandelt diese Aussage von einer moralischen Zwangsjacke in einen massiven sozialen Schutzmechanismus.
Die vermeintlich starre Regel richtet sich also gar nicht gegen die persönliche Freiheit.
Nein, sie attackiert die systematische Ausbeutung von Frauen durch diese juristischen Schlupflöcher. In der Antike, besonders im Palästina des ersten Jahrhunderts, war eine verstoßene Frau wirtschaftlich und sozial oft komplett ruiniert.
Weil sie alles verlor?
Ja, sie verlor oft ihre Mitgift, ihr familiäres Netzwerk und eben ihre Stellung in der Gesellschaft. Eine Scheidung aus einer Laune heraus war damals absolut kein opferloses Verbrechen.
Es war quasi der direkte Weg in die Armut, oder?
Es war oft der direkte Weg in die absolute Verelendung, in die Bettelei oder sogar die Prostitution. Die radikale Forderung nach unbedingter ehelicher Treue blockierte also ein juristisches System, dass es den mächtigeren Männern erlaubte, die schwächeren Frauen straflos einfach so zu entsorgen.
Wahnsinn. Wenn Männer damals das Rechtssystem schon so verbogen haben, dass ein schlechtes Abendessen für eine Scheidung reichte, dann offenbart das ja ein universelles menschliches Verhaltensmuster.
Welches meinst du genau?
Naja, diese obsessive Suche nach dem kleingedruckten Schlupfloch. Ich nenne das gerne die antike AGB-Kultur.
Ah, ja. Schöner Begriff.
Wir sehen das ja heute bei Kindern, die beim Versprechen die Finger hinter dem Rücken kreuzen oder eben bei riesigen Konzernen, die Garantieansprüche tief in Paragraph 4 Absatz 8 verstecken, um im Ernstfall nicht haften zu müssen.
Mhm.
Die untersuchten Quellen diskutieren ja auch sehr detailliert das Thema Eide und die Mechanismen der Verantwortungsvermeidung scheinen damals psychologisch echt identisch funktioniert zu haben.
Absolut. Was hier faszinierend ist, ist, dass die Parallele zu diesem Kinderstreich mit den gekreuzten Fingern den Mechanismus absolut auf den Punkt trifft.
Wirklich? Wie haben die das damals gemacht?
Naja, in der Kultur des Nahen Ostens war die Angst vor dem göttlichen Zorn allgegenwärtig und auch hochgradig real. Einen Eid direkt im Namen Gottes zu schwören und diesen dann zu brechen, galt als lebensgefährliche Provokation des Himmels.
Verständlich. Da überlegt man sich zweimal, ob man das Risiko eingeht.
Gottes, sondern man schwor beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem oder sogar bei den Haaren auf dem eigenen Kopf.
Worüber Kina in seiner Vorlesung ja ziemlich trocken anmerkt, dass ein Schwur auf die eigenen Haare für einen Mann mit fortschreitender Glatze eine recht sichere juristische Wette ist.
Ja, ein sehr treffender Humor.
Aber hinter diesem akademischen Humor verbirgt sich doch eine richtig tiefe strukturelle Unehrlichkeit, oder? Man lagert die moralische Fallhöhe einfach auf so ein unbeteiligtes Objekt aus, um sich selbst bei einem Wortbruch aus der Affäre ziehen zu können.
Und exakt dieses systematische Auslagern der eigenen Integrität greift der antike Text radikal an. Die Forderung lautet ganz simpel, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein.
Also gar keine Eide her.
Richtig. Die Quelle zieht hier faszinierende historische Vergleiche zu anderen extremen Gruppierungen der damaligen Zeit. Etwa den Essenern, das war eine strenge jüdische Sekte, und den griechischen Pythagoreern.
Was war mit denen?
Beide Gruppen waren in der gesamten antiken Welt berühmt für ihre unerschütterliche Ehrlichkeit. Sie verweigerten das Schwören von Eiden rigoros. Ihre philosophische Begründung dafür war echt messerscharf.
Die da lautete:
Wer in einem bestimmten Moment einen Eid verlangt oder anbietet, der geht implizit davon aus, dass das normale, alltägliche Wort dieser Person im Zweifelsfall eine Lüge ist.
Ah. Wow.
Ein Eid ist also eigentlich nichts anderes als das öffentliche Eingeständnis, dass die eigene Grundhaltung unehrlich ist. Man sagt nur unter Androhung göttlicher Strafen die Wahrheit.
Ganz genau. Wenn das bloße Wort wieder Gewicht bekommt, bricht dieses ganze Kartenhaus aus gesellschaftlichem Misstrauen und juristischen Taschenspielertricks sofort zusammen.
Okay. Wenn wir aber schon darüber sprechen, wie Menschen Verträge und Worte manipulieren, um sich Vorteile zu verschaffen, drängt sich für mich eine viel dunklere Frage auf.
Okay, welche?
Was passiert, wenn diese verbale Manipulation scheitert und Konflikte in physische Gewalt umschlagen? Und hier wird es wirklich interessant.
Ja, definitiv. Da betreten wir ein neues Gebiet.
Da wird die Quelle ja noch provokanter und führt uns direkt zur Lex Talionis, also dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Für uns heute klingt das nach staatlich sanktionierter Barbarei, nach purer Rächelust, oder?
Klar, aus unserer von Menschenrechten geprägten Perspektive wirkt es erstmal wie ein grausamer Rückschritt in die Dunkelheit. Aber die historischen Dokumente zwingen uns, dies im Kontrast zu den noch älteren Gesetzestexten des alten Orients zu betrachten.
Du meinst sowas wie den Hammurabi-Kodex?
Genau. In diesen älteren Systemen hing Gerechtigkeit fast immer vom sozialen Status der Beteiligten ab.
Wie hat sich das geäußert?
Naja, wenn ein Aristokrat einem armen Bauern ein Auge ausschlug, kam er meist mit einer überschaubaren Geldstrafe davon. Wenn aber umgekehrt der Bauer den Aristokraten verletzte, drohten ihm schwerste Verstümmelungen oder direkt der Tod.
Ah, verstehe. Das bedeutet, dieses biblische Auge um Auge war historisch gesehen eigentlich eine gewaltige Demokratisierung des Rechts.
Ganz genau.
Der Wert eines menschlichen Auges war plötzlich absolut unabhängig davon, ob es einem König, einem Priester oder einem einfachen Bettler gehörte.
Ja, das Gesetz war plötzlich egalitär. Und noch viel wichtiger, es definierte eine strikte Obergrenze für die Vergeltung.
Das heißt, Rache war limitiert.
Richtig. Man durfte nicht das Leben eines Menschen oder seiner ganzen Familie fordern, nur weil er einem ein Auge verletzt hatte. Es stoppte diese endlosen, vernichtenden Blutfäden, die sonst oft ganze Stammesverbände auslöschen konnten.
Also war es eigentlich die Geburtsstunde der proportionalen Gerechtigkeit. Es hat die Rache sozusagen zivilisiert.
Exakt. Aber der Text der Bergpredigt bleibt hier eben nicht stehen. Er geht einen gewaltigen Schritt weiter und hebt selbst dieses faire, sorgsam ausbalancierte Rechtssystem komplett aus den Angeln.
Mit welcher Aussage genau?
Indem er fordert, widerstehe dem Bösen nicht, sondern wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin.
Okay, hier muss ich wirklich massiv einhaken. Denn diese Passage, die wird unfassbar oft zitiert, um toxische Passivität oder so eine Art Duldungsstarre zu rechtfertigen.
Ja, das ist eine sehr häufige Interpretation heute.
In der realen Welt bedeutet das doch oft, dass man Mobbern, Tyrannen und Missbrauchern einen ultimativen Freifahrtschein gibt. Jesus sagt, wir sollen die andere Wange hinhalten. Ist das nicht einfach ein Rezept, um sich zur Zielscheibe zu machen?
Ich verstehe das total. Dieser Einwand ist auch extrem wichtig.
Weil, wenn wir das als Aufruf zur völligen Wehrlosigkeit lesen, lassen wir das Böse ja systematisch gewinnen. Das kann doch nicht die Intention einer Ethik sein, die gerade noch Frauen vor der Ausbeutung geschützt hat.
Nein, ist es auch nicht. Deine Beobachtung basiert auf einem kulturellen Missverständnis der damaligen physischen Gesten und sozialen Codes. Die Quelle entschlüsselt die Dynamik dieses Schlages sehr präzise.
Okay, dann klemme ich auf.
Der Text spricht spezifisch und absichtlich von einem Schlag auf die rechte Wange. Da die überwältigende Mehrheit der Menschen rechtshändig ist, erreicht man die rechte Wange eines Gegenübers, der vor einem steht, nur mit einem Schlag durch den Handrücken.
Ah. Ein Handrückenschlag. Das ist ja biomechanisch gesehen gar kein Versuch, jemanden physisch zu vernichten oder lebensgefährlich zu verletzen.
Ganz genau. Es ist eine rituelle Demütigung. Wie der sprichwörtliche Fädehandschuh im europäischen Mittelalter. Es geht hierbei also um eine Machtdemonstration in einer Kultur, die absolut fixiert auf soziale Ehre und öffentliche Schande war.
Der Schlag markiert den anderen also einfach als Unterlegenen.
Richtig. Und wer nach einem solchen demütigenden Schlag nicht zurückweicht, sondern stattdessen bewusst die linke Wange hinhält, der bringt den Angreifer in ein unlösbares Dilemma.
Weil er ihn nicht nochmal so schlagen kann.
Exakt. Er bietet dem Angreifer keine Möglichkeit mehr für einen weiteren herablassenden Handrückenschlag. Um die linke Wange zu treffen, müsste der Angreifer nun die geballte Faust oder die offene Handfläche benutzen.
Und das macht einen Unterschied.
Halten der Wange ist also die aktive Weigerung, die vom Angreifer zugewiesene Rolle des minderwertigen Opfers zu akzeptieren.
Wow. Es ist also gar keine Schwäche, sondern gewaltloser Widerstand, der den Unterdrücker zwingt, einen plötzlich als sozialen Gleichen wahrzunehmen.
Genau. Man verweigert dem Mobber die Genugtuung, die Regeln des Konflikts zu diktieren.
Man holt sich die Definitionsmacht über den eigenen Wert zurück. Das ist echt genial.
Ja.
Und das Konzept der berühmten Extrameile, das direkt im Anschluss in der Quelle erwähnt wird, das schlägt ja in exakt dieselbe psychologische Kerbe.
Total.
Heute nutzen wir Geh die Extrameile als so einen völlig abgedroschenen Begriff für guten Kundenservice oder Überstunden im Büro. Aber der historische Hintergrund dreht sich ja eigentlich um militärische Unterdrückung.
Ja, das ist eine ganz andere Dimension. Judäa und Galiläa waren zu dieser Zeit militärisch vom Römischen Reich besetzt. Und das römische Gesetz erlaubte es einem Soldaten, der oft aus lokalen syrischen Hilfstruppen rekrutiert war, was die Spannungen noch extrem verschärfte. Also er durfte einen jüdischen Zivilisten jederzeit auf der Straße zwingen, sein Marschgepäck zu tragen.
Einfach so.
Ja, einfach so. Für die Distanz von genau einer römischen Meile. Das war die alltägliche, körperlich spürbare Erinnerung an die totale Ohnmacht der besiegten Zivilbevölkerung.
Puh. Wenn das zivile Opfer nun aber nach dieser ersten erzwungenen Meile freiwillig anbietet, das Gepäck eine zweite Meile zu tragen, kollabiert dann nicht die gesamte Machtdynamik?
Absolut. Der Zivilist ist plötzlich nicht länger der rechtlose Gefangene eines Befehls. Er agiert aus freiem Willen heraus. Er bringt den bewaffneten Soldaten in eine völlig absurde, verwirrende Situation.
Der Unterdrücker wird vom Befehlsgeber zum Schuldner.
Genau das. Die vermeintliche Passivität entpuppt sich als hochgradig subversiver Akt der Selbstermächtigung. Aber man muss sagen, diese Form der radikalen Deeskalation erfordert eine unglaubliche mentale Disziplin.
Das glaube ich sofort.
Es reicht hier nicht mehr, sich an äußere Regeln zu halten. Es erfordert einen fundamentalen Wandel der eigenen inneren Haltung gegenüber dem Feind.
Und genau an diesem Punkt, finde ich, wird es existenziell. Es ist ja intellektuell faszinierend, über die Überlistung eines römischen Soldaten von vor 2000 Jahren zu philosophieren.
Ja, sicher.
Aber was passiert, wenn diese Ethik auf die brutale Realität der Gegenwart trifft? Wie geht man mit diesem Konzept um, wenn der Feind eine reale, lebensbedrohliche Gefahr im Hier und Jetzt ist?
Das ist die entscheidende Frage. Und hier verlässt Dr. Kiener in seiner Vorlesung die sichere, rein akademische Ebene. Er teilt eine sehr intensive, persönliche Reflexion, die den Kern dieser radikalen Feindesliebe echt schonungslos freilegt.
Was genau hat er da geteilt?
Er befand sich auf einem Langstreckenflug nach Nigeria, um dort als Redner an einem Versöhnungsseminar teilzunehmen. Irgendwo über dem Atlantik wurde ihm dann die massive Diskrepanz in seinem eigenen Inneren bewusst.
Welche Diskrepanz?
Er realisierte plötzlich, dass er selbst tiefen, lodernden Hass gegen extremistische Dschihadisten in sich trug.
Okay, das ist natürlich eine emotionale Reaktion, die psychologisch vollkommen nachvollziehbar ist.
Absolut.
Die Quellen skizzieren ja den erschütternden Hintergrund dazu. Enge Freunde von Kiener waren in Nigeria in einer Kirche von genau diesen Extremisten tagelang belagert und ermordet worden.
Ja.
Jeder Mensch würde in einer solchen Situation des blanken Terrors und des Verlustes Wut und Hass empfinden. Wie geht man mit so einer massiven kognitiven Dissonanz um? Er fliegt los, um Versöhnung zu predigen und erkennt, dass er selbst das genaue Gegenteil in sich trägt.
China beschreibt genau diesen qualvollen Konflikt. Er hatte seinen Hass natürlich rational, moralisch und durch den Schmerz gerechtfertigt.
Was man ihm kaum vorwerfen kann.
Richtig. Doch in der tiefen Auseinandersetzung mit genau diesen Texten über die Feindesliebe erkannte er, dass die Ethik der Bergpredigt ihm diesen Ausweg nicht gewährte. Er realisierte, dass er diese Extremisten in seinem Herzen lieben musste, um die Ethik Jesu zu erfüllen.
Wahnsinn.
Wobei die Quelle hier sehr stark betont, und das ist wichtig, dass es ihm in dieser Reflexion ausdrücklich nicht um politische Realpolitik ging.
Okay, sondern worum?
Er argumentiert nicht, dass radikaler Pazifismus die pragmatische Lösung für staatliche Sicherheitsfragen ist. Er trennt die Notwendigkeit des staatlichen Schutzes scharf von der persönlichen inneren Haltung.
Also der ultimative Maßstab dieser antiken Texte ist nicht, ob die Feindesliebe ein funktionierendes politisches Instrument ist, um geopolitische Krisen zu lösen.
Nein, das ist nicht der Punkt.
Der Maßstab ist, ob sie das eigene Herz vor der schleichenden Zerstörung durch den Hass bewahrt. Es geht um die unbedingte innere Realität, selbst angesichts des extremsten Schmerzes.
Sehr gut zusammengefasst, ja. Genau so ist es.
Und dieser absolute Fokus auf die verborgene Haltung, der steht ja in einem extremen, fast schon komischen Kontrast zum letzten großen Themenblock der Vorlesung.
Oh ja, dem öffentlichen Zurschaustellen von Tugend.
Richtig. Das sogenannte Tugend-Signaling. Die Quellen malen hier echt herrlich hyperbolische, sarkastische Bilder von antiker Heuchelei.
Ja, Kena greift das wunderbar auf. Der Text spricht von Menschen, die buchstäblich Posaunen blasen lassen, bevor sie etwas in die Spendenkasse auf dem Marktplatz werfen. Nur damit auch ja jeder ihre Großzügigkeit bemerkt.
Stell dir das mal heute vor.
Ja, echt skurril. Oder von Gläubigen, die beim Fasten absichtlich ihr Gesicht nicht waschen, sich Asche auf den Kopf streuen und besonders leidend durch die Straßen schlurfen, um die Bewunderung der Mitmenschen zu erzwingen.
Das ist quasi die antike Definition von dem, was wir heute als Virtual Signaling bezeichnen würden, oder?
Absolut.
Das Generieren von sozialem Kapital durch die Demonstration moralischer Überlegenheit.
Die Texte ziehen hier ja eine knallharte Konsequenz. Wer Gutes tut, um dafür den Applaus der Menge zu kassieren, dessen Transaktion ist mit exakt diesem Applaus vollständig abgeschlossen.
Genau. Auf der spirituellen Quittung steht bezahlt. Es gibt keine weitere moralische Rendite.
Und diese Kritik betraf damals ja sogar die religiöse Praxis des Gebets, richtig? Ja. Die Quelle analysiert heidnische Gebetspraktiken der Antike. Diese waren oft endlos lang und repetitiv. Die Beter zählten akribisch jede erdenkliche Eigenschaft, jeden Titel und jeden bekannten Namen der Gottheit auf.
Einfach um sicher zu gehen.
Genau. Die Motivation dahinter war blanke Angst. Man wollte unter gar keinen Umständen einen Titel vergessen und den Gott dadurch aus Versehen beleidigen. Es war der Versuch, das Göttliche durch pure Wortmasse zu manipulieren.
Und was setzt der Text dem entgegen?
Dem stellt die Quelle in der Vorlesung die Struktur des berühmten Vaterunsers gegenüber. Ein Gebet, das durch radikale Kürze und den Fokus auf eine vertrauensvolle, leise Beziehung fernab der Öffentlichkeit besticht. Man muss die Gottheit nicht mit vielen Worten überreden.
Also, was bedeutet das nun alles für uns? Wenn wir all diese verschiedenen historischen Fäden aus den Quellen zusammenziehen, kristallisiert sich eine faszinierende, aber unbequeme Erkenntnis heraus.
Ja, das fasst es gut zusammen.
Ob wir nun über die strengen Regeln zur Scheidung sprechen, über den Hang, sich mit Eiden vor Verantwortung zu drücken, über den subversiven Umgang mit Gewalt oder eben die Feindesliebe. Die antiken Denker weigern sich hartnäckig, uns eine einfache Checkliste zu liefern. Man kann das nicht abhaken und man kann vor allem keine Schlupflöcher finden.
Richtig. Der Fokus liegt unmissverständlich auf der Transformation der zugrunde liegenden Motive. Die Bewährungsprobe ist niemals das fehlerfreie Verhalten vor einem applaudierenden Publikum. Der wahre Prüfstein ist einzig und allein das, was passiert, wenn absolut niemand zuschaut.
Und genau dieser eiserne Maßstab zwingt uns am Ende dazu, einen sehr kritischen Blick auf unsere eigene Gegenwart zu werfen.
Inwiefern?
Naja, wir leben in einer hochgradig vernetzten digitalen Kultur, die fast vollständig darauf ausgerichtet ist, unser ethisches Verhalten sofort sichtbar zu machen.
Das stimmt.
Wir posten unsere Spendenquittungen, teilen unsere moralisch einwandfreien Standpunkte in sozialen Netzwerken und kuratieren unser soziales Engagement sorgfältig, um Likes und öffentliche Bestätigung zu sammeln. Das lässt mich und hoffentlich auch dich als Zuhörer mit einem letzten provokanten Gedanken zurück.
Jetzt bin ich gespannt.
Durch unsere modernen Feeds scrollen würden. Würden sie in unserem ständigen Drang, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und das auch jedem lautstark mitzuteilen, exakt dieselbe Heuchelei erkennen, vor der sie vor 2 Jahrtausenden gewarnt haben? Sind unsere Instagram-Stories und LinkedIn-Posts vielleicht am Ende einfach nur die digitalen Posaunen, die wir blasen, um auf den Marktplätzen des Internets bewundert zu werden? Ein Gedanke, den man beim nächsten Griff zum Smartphone durchaus mal in Ruhe wirken lassen kann. Danke, dass du uns heute bei dieser tiefgründigen Quellenanalyse begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.